Willkommen, Juliane.
Ja, willkommen. Also ich bin ja willkommen bei dir.
Ja,
ich schön,
bin
danke.
Heute Podcast-Host und habe dir ein Thema mitgebracht, das sich nennt Tierbehausungen im Garten.
Hatten wir das nicht schon?
Nee, also ich habe schon mal was über Tiere vorbereitet, ja. Aber heute reden wir ganz konkret über Häuser, Schlafmöglichkeiten, Nistmöglichkeiten, sowas.
Ja, richtig gut. Ja, stimmt. Wir hatten ja eine Tierfolge, wo es einfach nur darum ging, dass welche To-Dos man jetzt hat und sozusagen, was man im Garten jetzt machen kann, um Tieren zu helfen. Da ging es ja nicht so richtig um deren Unterschlupf, sondern zum Beispiel eine Sache war ja, dass man dann alte Blütenstände noch stehen lässt.
Genau, ja. Wer diese Folge noch nicht kennt, kann die natürlich auch gerne nochmal anhören.
Das war Folge 2.
War das Folge 2?
Ehrlich? Ja, wir nummerieren ja unsere Folgen nicht durch, aber wir hatten ja die erste Intro-Folge, dann die allererste Folge, wo ich über Pilze gesprochen habe.
Stimmt.
Und dann ging es schon
um die Tiere. Oh ja, dann ging es schon um die Tiere. Genau, die Tiere, die wir da behandelt haben, das war ja unter anderem der Igel und auch Hummeln.
Mhm.
Über die sprechen wir heute nicht.
Okay.
Heute habe ich ein paar andere Tiere vorbereitet.
Ich
dachte, ich muss meine Palette mal etwas erweitern, meine Tierpalette.
Und ich finde noch mal ganz kurz, dieses Thema ist ja sowieso recht spannend, weil jetzt gerade im Garten sieht man auch vermehrt Tiere. Mhm. Ich finde, im Sommer hat man die nicht so sehr gesehen, also klar ein paar Bienen und so weiter. Aber ich finde, die Insekten kommen jetzt viel mehr raus. Ich sehe mehr Rehe, ich sehe mehr Hasen, Füchse habe ich schon gesehen im Wald. Also ich wohne ja auch direkt am Wald, ne? Deswegen sehe ich auch so viele Tiere. Aber gefühlt habe ich vorher im Sommer nicht so viele gesehen.
Okay, ja.
Wie war es bei dir?
Ich sehe immer viele Tiere. Wir wohnen ja nun auch direkt beim Naturschutzgebiet. Ja. Von daher ist das nicht so selten. Aber also auch den Igel habe ich jetzt eher zum Spätsommer hin, Richtung Herbst gehend, habe ich den gesehen. Das stimmt schon. Den habe ich im Sommer tatsächlich gar nicht bei uns erblickt.
Ja, ich auch nicht.
Ich habe eine Frage vorbereitet. Was meinst du, brauchen Tiere das ganze Jahr einen Unterschlupf bei uns im Garten? Und wenn ja, glaubst du, dass der Unterschlupf im Sommer anders ist als der, der im Winter benötigt wird?
Also ich würde sagen, weil ich ja gerade schon meinte, ich sehe im Sommer gar nicht so viele Tiere, dass die dann irgendwo anders sind. Deswegen glaube ich, schlafen die woanders und nicht bei mir zu Hause. Und deswegen würde ich sagen, man braucht die nur im Winter. Aber weil du deine Frage jetzt schon so gestellt hast, würde ich jetzt denken, man braucht beides. Ne? Man hat sozusagen einmal im Sommer, weiß ich nicht, andere Brut- und Nistplätze als im Winter.
Mhm. Also ja, also wenn du das Wort Brut- und Nistplatz schon so sagst, wir reden über Vögel jetzt.
Ah ja, ja.
Genau. Und bei Vögeln ist es tatsächlich so, dass wir sehr viele Vögel haben, die Zugvögel sind. Das heißt, sie fliegen natürlich dann auch in südlichere Regionen. Und die bräuchten theoretisch dann ja zur Brut im Sommer, also früher Sommer, brauchen die natürlich dann Nistmöglichkeiten. Wenn sie aber nicht hier sind, brauchen sie natürlich auch keine Überwinterungsmöglichkeiten. Es gibt ja aber auch Standvögel, das heißt, das sind Vögel, die in unseren Regionen bleiben. Also nicht alle fliegen ja in den Süden, sondern viele bleiben ja auch hier. Dazu gehört zum Beispiel das Rotkehlchen.
Okay.
Hast du Rotkehlchen in deinem?
Ja, habe ich.
Okay.
Die wohnen bei mir auf der Eiche.
Ah ja. Und es gehören auch dazu zum Beispiel die Rebhühner. Ich habe, wir haben ja Rebhühner bei uns.
Ehrlich, ja, die habe ich nicht. Oder weiß nicht, zumindest habe ich die nicht gesehen.
Ja, Rebhühner sind sehr bedroht durch die Landwirtschaft.
Sind das nicht eigentlich auch Moorhühner? Sind Moorhühner nicht Rebhühner?
Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, Moorhuhn, ist das nicht ein Spiel?
Ja, aus den 90ern. Und ich dachte, da wurde dann das Rebhuhn als Vorlage genommen für das Spiel. Aber ich weiß es nicht genau.
Also Rebhühner sind in Deutschland fast schon ausgestorben.
Oh.
Die gibt es in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen.
Mhm.
In Hamburg auch, weil da beginnt ja die Heide. Und das sind Vögel, die sich so in diesen Heideflächen aufhalten. Also deswegen in Hamburg fängt das auch schon an, dass es da Rebhühner gibt. gibt. Und wir haben ja tatsächlich welche auch bei uns, ne? Also die sehe ich ja, weiß ich nicht, alle 3 Tage bei uns da rumlaufen.
Ach, schön.
Und genau, was ist denn das Besondere an den Rebhühnern, an den Rotkehlchen, weißt du das? Also, wo würdest du denn denken, wo so ein Vogel seine Babys bekommt?
In einem Nest.
Und wo befindet sich das
Und
Nest?
Und das Nest ist irgendwo auf einem Ast oder zwischen irgendwelchen Zweigen, vielleicht auch eher in so Baumhöhlen oder so, weil also bei uns die große Eiche, wo natürlich die ganzen Rotkehlchen sind, da sind eher so viele Löcher in dem Baum direkt drin und da habe ich jetzt noch keine Nester gesehen.
Also ein Rebhuhn und Rotkehlchen sind eigentlich klassische Bodenbrüter.
Ach Quatsch.
Das heißt, ja doch, das heißt also, die bekommen ihre Kinder tatsächlich in so ja, Mulden oder auch wenn du so einen Baumstamm vielleicht hast, der so ein bisschen umgebrochen ist, ne, wo dann so die Wurzeln schon so rausgucken, dann ne, legen die sich da so rein. Und ja, tatsächlich auch auf so, wenn man jetzt so ein bisschen hügelige Flächen hat, ne, dass die dann da auch mal Schutz suchen und ihre Brut auf dem Boden bekommen. Deswegen gibt es ja auch unter anderem, ist jetzt kein erhobener Finger, aber in vielen so Naturschutzgebieten in der Zeit, wenn die brüten, ja diesen Leinenzwang für Hunde.
Ja,
also,
ja.
Ne, weil Hunde laufen dann ja auch ab und an mal irgendwie so ein bisschen längs, wenn sie nicht an der Leine sind. Und das würde dann dazu führen, dass diese Bodenbrüter sich bedroht fühlen, gegebenenfalls ihr Nest verlassen und nicht wieder zurückkehren. Und dann würde da eben die Brut nicht weiter stattfinden können. Oder die Jungtiere würden allein gelassen werden. Also so ein kleiner Side-Fact.
Ja, super spannend.
Vielleicht ein bisschen auch unnützes Wissen, obwohl das ja deine Kategorie
ist.
Ja. genau, aber also das ist so... das, was man so zu Bodenbrütern sagen kann.
Mhm.
Und ja, jetzt stell dir mal meinen Garten vor. Wo würde denn bei mir das Rebhuhn, was da ständig rumrennt, brüten können, beziehungsweise auch überwintern können? Weil diese Bodenbrüter, die überwintern auch genau, also ganz klassisch, auch auf dem Boden.
Mhm. Ja, ich würde jetzt bei dir nichts so groß finden, ne? Das ist ja wirklich so ein großes Gebiet, keine alten Bäume, keine Sträucher, also doch, es gibt ein paar Sträucher, ne, wo sie sich vielleicht drunter verstecken können, aber so richtige Mulden oder Löcher oder so würde ich da jetzt nicht erwarten.
Ja, hast du recht. Also das ist bei mir im Garten tatsächlich nicht sonderlich bodenbrüterfreundlich.
Aber vielleicht ja dann im Naturschutzgebiet um die Ecke.
Genau, das ist natürlich aber, das Gute bei mir. Ne?
Ja, das ist echt gut. Aber kann ich denn als Mensch sozusagen trotzdem die bei mir ansiedeln? Oder ist das, also bei mir ist ja nun so, die sind ja wirklich alle wild. Ich habe so ein paar Vogelhäuser aufgebaut und oder aufgehangen. Gefühlt sind da manchmal welche drin, manchmal nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, welche Vögel da drin sind. Meistens Blaumeisen. Aber ja, kann man das selber irgendwie bauen und sich die Vögel ansiedeln? Oder ist das hoffnungslos?
Ja, gut, dass du fragst. Als ob du es gewusst hättest. Man kann natürlich so DIY-Nistkästen beispielsweise bauen oder auch fertig kaufen. Da muss man natürlich nicht unbedingt was selber machen. Dann ist es beispielsweise für das Rotkehlchen auf jeden Fall ein Halbhöhlenkasten. Das ist so ein Kasten. Ich weiß, du hattest irgendwie neulich mal so ein Foto auf Instagram hochgeladen. Da war ein Vogelhäuschen zu sehen, was so ein Loch hatte. Und das ist dann eher für so Meisen.
Genau. Deswegen habe ich habe ja nur solche mit Löchern drin. Also so viereckig sozusagen mit einem Dach drauf und dann Loch. Deswegen, okay.
Und das Rotkehlchen würde da nicht reingehen. Das Rotkehlchen geht in einen Halbhöhlenkasten und der hat eher so einen etwas länglicheren Schlitz, der halt mindestens so zwischen 8 und 10 Zentimeter groß sein muss, damit sie da auch reinkommen.
Also wie ein Briefkasten, der offen ist.
Ja, genau. Also ja, also ich hoffe jetzt nicht, dass du deinen Briefkasten
der hängt ja auch
Vögel
höher
findest.
Und ist ja nicht auf der Erde.
Ja, aber also da würden Rotkehlchen trotzdem sich drin wohlfühlen und wiederfinden. Und ja, was meinst du denn, dass, also wir haben jetzt mal so einen Nistkasten, ist etwas, was man kaufen kann. Den kann man auch selber basteln als DIY-Anleitung. Welche DIY-Anleitung könnte denn die naturnahe Lösung sein? Also was könnten wir in unseren Gärten vor vorrangig machen, damit wir gar nicht irgendwie einen künstlichen Unterschlupf schaffen müssen.
Was aber so ein schlitzförmiges Loch hat.
Genau, oder klassisch dem Bodenbrüter die Möglichkeit gibt, sich da
einzuquartieren. Ja, wenn das auch wie, das klang ja immer so, als wäre das irgendwie so ein halboffener Kasten. Ja, weiß ich nicht, dass man einfach irgendeinen Topf, einen Tontopf oder so nimmt und den verkehrt rum hin oder einfach hinlegt.
Ja, genau.
Sowas gibt's
tatsächlich.
Ach, witzig.
Ja, sowas kann man machen.
Ich dachte jetzt auch die ganze Zeit, okay, man darf ja jetzt eigentlich, wenn es naturnah ist, nichts bauen sozusagen. Mhm. Sonst aus Holz kannst du ja eigentlich alles bauen.
Mhm.
Aber ich hätte eher gedacht, dass die dann sowas Quadratisches oder so bevorzugen. Aber das ist egal.
Aber also genau, so Tontopfanleitungen und sowas habe ich auch bei der Recherche im Internet alles gefunden. Sowas kann man machen.
Mhm.
Aber was ich eigentlich meinte, war unter anderem heimische Hecken zu pflanzen. Denn darunter ist halt auch einfach eine prima Struktur. Mhm. Wenn das Laub dann so runtergefallen ist, dann machen die sich das da so ein bisschen schön zurecht, kuscheln sich da ein und haben eigentlich einen sehr guten und geschützten Platz, um da zu überwintern. Und natürlich auch, um im Sommer oder im Frühjahr, wenn sie denn dann ihre Vogeljungen bekommen, da halt auch zu brüten. Bei uns ist das immer ein bisschen schwierig, weil ich ja auch eine Katze habe.
Stimmt.
Das ist ja auch irgendwie dann so ein bisschen der domestizierte Feind eigentlich. Aber deswegen ist es bei mir leider nicht so richtig möglich, auf dem Boden einen Nistplatz zu schaffen. Ich habe halt zu viel Angst, dass die da rangehen.
Ja, nee. Aber wie sieht's aus, wenn du so Hecken hast, wie jetzt eine Schliehe zum Beispiel? Mhm. Die ist ja sehr stachelig.
Ja, perfekt. Dann,
genau, da geht ja dann die Katze eigentlich auch nicht runter.
Nee, genau, da geht die Katze nicht runter. Und es ist auch wirklich ein perfektes Gehölz, weil die Wildform der Schliehe ist ja wirklich so stachelig und auch total verzweigt und sowas alles.
Mhm.
Und bildet dadurch eine prima Struktur, dass sich so ein Vogel da zurecht ruckeln kann, was er eigentlich braucht.
Ja, richtig gut.
Genau.
Sehr schön. Ich habe ja bei mir auch extra eine Hecke gepflanzt, auch eine Wildhecke damit oder eine deutsche essbare Hecke, damit eben auch die Vögel da ein bisschen Schutz kriegen vor unserer Katze.
Ich habe jetzt noch ein weiteres Tier mitgebracht, beziehungsweise eine weitere Gruppe, und zwar sind das Insekten.
Auch wichtig.
Ja, was meinst du, wie überwintern Insekten? Also ich dachte irgendwie immer, die sind so klein, das sind so kleine Tiere. Wahrscheinlich buddeln die sich irgendwie in so einen Boden und erfrieren dann hoffentlich nicht.
Die rollen sich irgendwie ein oder so. Hätte ich jetzt auch gedacht. Gerade jetzt sind ja so viele Spinnen überall. Also auch gerade im Haus merke ich das. Wir haben ja so einen Altbau. Die kommen durch alle Ritzen rein.
Die Nosferatu-Spinne.
Genau.
Ist die bei dir
ich habe die noch nicht gesehen. Hast du die schon gesehen?
Nee, ich habe dir ja mal ein Bild geschickt, weil ich gesagt habe, das ist eine, aber das war keine.
Nee, aber ich würde jetzt denken, so Regenwürmer und so weiter, die bleiben in der Erde. Wenn du sozusagen tief genug gräbst, bleibt das ja auch warm. Spinnen, keine Ahnung, wo die hingehen. Schnecken wüsste ich jetzt auch nicht. Entweder die sterben, dass sie irgendwo nochmal ihre Brut ablegen und dann sterben, das kann ich mir vorstellen. Oder dass sie so wie Frösche einfach irgendwo sitzen und einfrieren.
Mhm. Ja, also in der Recherche auf die heutige Folge habe ich gelesen, dass Erdkröten sich super gern in so Komposthaufen, sofern die dann zugänglich sind, dass sie sich da super gern verstecken.
Okay.
Das fand ich auch total interessant. Nun ist ja bei mir leider kein direkter Zugang.
In den Trommelkomposter.
Genau, im Trommelkomposter. Aber ja, das fand ich echt richtig interessant. Das wusste ich auch überhaupt nicht. Ich hatte jetzt aber mal den Ohrwurm und den Marienkäfer mitgebracht als Insekt.
Den Ohrwurm als?
Mhm.
Was ist das? Heißt der nicht Ohrenkneifer?
Ach ja, Ohrenkneifer.
Achso, ich dachte jetzt
der Ohrwurm.
Ach, ein Lied, ja. Ja, du willst jetzt was singen, aber ich dachte auch zuerst, der Ohrwurm ist nochmal eine neue Gattung vom Regenwurm oder irgendwie so.
Entschuldigung, ich meine den Ohrenkneifer und den Marienkäfer auch die Florfliege.
Okay.
Was haben alle drei gemeinsam?
Können die fliegen?
Gute Frage.
Ich glaube, der Ohrenkneifer kann auch fliegen.
Also sie fressen alle drei die Schädlinge aus unseren Beeten.
Ah.
Und zwar unter anderem Blattläuse.
Deswegen haben wir auch wieder den sozusagen den Bogen gespannt zu unseren Bieten.
Genau, wir wollen ja auch Gemüsegärten,
ja,
genau.
Wir wollen ja immer noch mal ein bisschen was erzählen, was das jetzt uns als Gärtner sozusagen hilft. Ach was, die fressen Läuse und so weiter. Mhm,
die fressen Läuse, die fressen unter anderem auch den Pilz, der entsteht durch diesen Mehltau, der so ja manchmal an so Zucchini-Blättern oder sowas ist. Ja, und manche von denen fressen unter anderem auch Schmetterlingslarven. Das würde dir natürlich helfen für den Kohlweißling.
Stimmt, das wäre gut. Aber nicht für den schönen, für den hübschen Schmetterling.
Ja, für den Tagfaunauge zum Beispiel.
Genau, oder diesen gelben Zitronenfalter.
Ja, da hast du recht. Auch hier habe ich dir wieder zwei Möglichkeiten mitgebracht, die in deinem Garten anzusiedeln und ihnen eine Möglichkeit zu geben, sie zu überwintern.
Mhm.
Eine DIY-Anleitung im Sinne von, du kaufst Material und baust dir dann irgendwas, ist beispielsweise ein Tontopf, den du mit Stroh füllst und dann kopfüber hinhängst. Vielleicht in so einen Apfelbaum rein, da sind die ja auch mal ganz gerne.
Oder auf so einen Zaun kann man
die
stecken.
Genau, auf so einen Zaun kannst du das stecken. Und da krabbeln die dann rein und überwintern dann da, machen sich das schön kuschelig und finden das da drin eigentlich so richtig nett.
Und das ist ja auch gut, wenn du es, so wie du auch schon sagst, direkt in den Obstbaum hängst, dann sind die für nächstes Jahr schon gleich da. Weil du hattest ja dieses Jahr Marienkäferlarven mal ausgesät oder wie nennt man das?
Ausgebracht.
Ja, und dann hattest du ja sozusagen den Marienkäfer schon direkt im Baum, denn wenn er wach wird, wenn es ihm warm genug ist, kann er direkt da seine Larven dann auch legen. Das ist ein ganz guter Tipp.
Ja, genau. Und wenn du das nicht selber machen möchtest, also wenn du kein Material kaufen möchtest, dann nimmst du aus deinem Wald, nimmst du einfach ganz viel Laub und kannst dann so einen schönen Laubhaufen aufstapeln. Da ziehen die sich auch total gerne zurück. Die mögen das, diese Strukturen, die da drin sind, die fressen da wahrscheinlich auch so ein bisschen ja, so Pilz, was sich dann da drin irgendwie über die Zeit ansiedelt, können sich da schön ernähren und kommen dann eben auch ganz gut über die Zeit. Oder aber, was du halt auch machen kannst, ist zum Beispiel das, was wir auch in der Folge von den Tieren für die Hummeln schon mal erwähnt hatten, dass sie sich in so diese weiche Masse von so abgeschnittenen Pflanzenstängeln, dass sie sich da zurückziehen. Also auch hier wieder kannst du schön, wenn deine Sonnenblume verblüht ist, die eine, schneidest du das so ein Stück ab und kannst dann da eben hoffen, dass sich da vielleicht ein Marienkäfer einnistet eine Florfliege.
Ja, und man kann ja auch den Kopf verkehrt rum irgendwo aufhängen und dann kommen die Vögel und fressen die Körner.
Ja.
Im besten Fall lassen sie die Hälfte dann fallen und da wachsen dann neue Sonnenblumen.
Ja, das wäre natürlich der Idealfall.
Mal gucken, ob das klappt.
Mhm. Ja, damit wären wir jetzt am Ende der Folge. Aber du hast das unnütze Wissen noch, was du uns einmal präsentieren musst.
Genau.
Das hast du denn auch erstmal Fragen?
Nö, erstmal nicht. Also ich bin jetzt ganz happy, so sehr viel über Tiere erfahren zu haben. Und am Anfang war mir auch nicht wirklich klar, warum Vögel sozusagen auch wichtig für unseren Garten sind. Aber die fressen ja auch Schädlinge und Läuse und so weiter. Und sie sind ja auch einfach schön anzusehen. Auch die Vogelhäuser sind ja auch immer ganz hübsch. Und man befasst sich immer mehr, wenn man so gärtnert, ja auch wirklich mit der kompletten Flora und Fauna.
Ja,
das finde ich richtig schön.
Finde ich auch, da hast du recht. Und jetzt auch gerade so in Vorbereitung auf diese Podcast-Folgen lerne ich immer wieder was Neues dazu.
Ja, ich auch. Deswegen, ja, ich mache ja immer das unnütze Wissen und habe heute etwas mitgebracht. Und zwar geht es um ein Sprichwort. Und zwar, weißt du, woher das Sprichwort kommt? Es ist astrein. Also irgendwas, wenn du sagst, ja, das ist ja eine astreine Sache. Dieses Wort astrein.
Das verwende ich, merke ich gerade, deutlich zu selten.
Ja.
Schönes Wort, aber nee, ich weiß nicht, woher
aber
das kommt.
Aber du weißt eigentlich, was es heißt. Also es heißt ja, eine coole Sache ist
ja,
gut
genau,
oder
ist
irgendwie
gut,
positiv.
Oder ist halt, genau, also astrein, ja, finde ich gut, würde
genau.
ich sagen.
Und das kommt... Nämlich, weil ich wusste ja, so ein bisschen haben wir uns ja, also ich weiß nicht, welches Thema du wirklich anschneidest, aber ich weiß ja grob, welches Thema, oder wie nennt man das, welche Überschrift wir sozusagen in dieser Woche haben. Und das ist ja so ein bisschen Do-it-yourself diese Woche gewesen auf Instagram. Also wer uns da noch nicht folgt, sollte da unbedingt mal reinschauen auf unseren Instagram-Kanal. Deswegen dachte ich so, do it yourself und vielleicht suchst du was raus Richtung Holz oder dass man irgendwas mit Holz arbeitet. Denn dieses Sprichwort oder dieses Wort kommt eben aus der Holzverarbeitung.
Ah ja.
Weil wenn du eben Latten hast, wo keine Astlöcher drin sind, dann ist die Latte astrein. Also da ist kein Ast drin.
Ja,
und deswegen,
stimmt.
Ja.
Und ist das gut, wenn
genau,
da kein...
Genau, wenn da keine Astlöcher drin sind, kannst du die teurer verkaufen.
Oh, cool.
Und ich glaube, das ist auch erst in den letzten Jahren so groß geworden, dass man dann vielleicht mal Boden verlegt, wo immer Astlöcher drin sind. Mhm. Ich finde das ja auch viel schöner. Aber wenn man in so einem Altbau ist, dann siehst du ganz oft wirklich so Dielen, die gar keine Astlöcher haben.
Witzig.
Und ja, daher kommt das Wort astrein.
Astrein, ja, wieder was gelernt.
Bin ich auch astrein.
Gut. Ja, vielen Dank. Nächste Woche bist du mit dem nächsten Thema dran. Du bereitest das wieder vor, weil wir wechseln uns ja immer ab.
Mhm.
Und dann danke ich dir fürs Zuhören heute.
Ich habe sehr viel zugehört, das stimmt. Wenig Fragen gestellt diesmal. Ich muss nächstes Mal
ein paar mehr... Ich habe dir viele Fragen gestellt.
Stimmt, ja. Aber es war sehr schön und wir hören uns dann nächste Woche zu einem neuen spannenden Thema.
Genau. Tschüss.
Tschüss.